Liebe Geschwister, ich war ja auch einmal jung. Und ich erinnere mich noch, wie wir mit der Methodistenjugend in der ehrwürdigen Blankenburger Allianzhalle gestanden sind. Ich war damals 17 Jahre alt und dort dieses wunderbare Blankenburger Lied gesungen haben. Vom Fels der Ewigkeiten, der auch in unserem heutigen Text eine Rolle spielt. Wenn wir gleich miteinander Jesaja 26 betrachten, dann sind wir von vornherein gespannt, denn die Zahl 26 ist die Zahl, die Namenszahl des hochheiligen Yahweh-Namens, des Jehova-Namens. Und 12-mal kommt er in diesem Kapitel vor. Es geht um die Begegnung zwischen dem Jehova Christus 26 und seinem geliebten Volke Israel, dem 12-stämmigen Volk in der Endzeit. Und da werden Sie sehen, da kommen alle Motive von dem, was wir bereits besprochen haben, wiederum vor. Sie werden wiederum aufklingen. Und es ist für mich immer wieder erstaunlich, in welch innerer Verflechtung die verschiedenen prophetischen Verfasser und Aussagen der Bibel stehen. In einer wunderbaren harmonischen Ergänzung, wie bei einem Puzzlespiel. Und das kann nur eine Ursache haben, dass dieses Wort, das von so verschiedenen Menschen geschrieben worden ist, eingegeben ist durch den Heiligen Geist Gottes, dass er der eigentliche Schreiber ist. Und nun zum König der Propheten Jesajas. Ich darf noch auf etwas anderes hinweisen. Die 66 Bücher des Propheten Jesajas sind ja eine Miniatur von den 66, die 66 Kapitel des Propheten Jesajas sind eine Miniatur der 66 Bücher der Heiligen Schrift, sodass jeweils auch in der Abfolge eines der Kapitel für ein Buch der Bibel steht. Und das 26. Buch der Bibel, allerdings in der Ordnung des Urtextes, ist der Prophet Maleachi, der Endzeitprophet. Und davor steht das 25. Kapitel repräsentativ für den Propheten Sahaja. Und dort ist die Grundstelle davon, dass dem Volke Israel der Schleier genommen wird. In der Endzeit. Und die große Enthüllung, die große Offenbarung beginnt. Und nun wollen wir möglichst mit der Lupe Jesaja 26 lesen. Und ich möchte einiges dazu sagen. Es beginnt mit der Aussage an jenem Tage. Und das ist immer die Endzeit. An jenem Tage wird dieses Lied im Lande Juda gesungen werden, im Lande Judäa. Wir haben eine starke Stadt. Rettung setzt er zu Mauern und zum Bollwerk. Und diese starke Stadt ist die Stadt des großen Königs, des Messias, die Stadt Jerusalem. Und in Sahaja 2 finden wir ja die Aussage, dass der Herr selbst eine feurige Mauer um Jerusalem sein wird, wenn noch einmal die vereinten und verbündeten muslimischen Armeen der Araber angreifen werden. Wir werden morgen Abend darüber sprechen. Wir haben eine starke Stadt. Warum? Nicht wegen unserer starken Armee, wegen unserer genialen Waffen, sondern weil der Herr selbst Rettung setzt zu Mauern und zum Bollwerk. Machet auf die Tore, das einziehe ein gerechtes Volk, welches Treue bewahrt. Ich erinnere mich noch, wie 1967 die Fallschirmjäger Israels durch das Löwentor eingedrungen sind in die damals arabisch besetzte Altstadt Jerusalems und wie sie zur Klagemauer vorgedrungen sind. Und wie dort der Oberrabbiner Israels Goren den Schofar hervorgezogen hat, das Widerhorn geblasen, das sonst nur zu großen Festtagen geblasen wird, und ausrief, weil er desselbigen Jahres Oberrabbiner war und weissagte: Nun beginnen die Zeiten der Erlösung. Aber, und nun müssen wir hinzufügen, das war noch kein gerechtes Volk. Das war noch kein gerechtes Volk, wie es einmal werden soll. In der Rechtfertigung durch Jesus, den Messias, den geliebten Sohn des Vaters, den König der Judäa, das Haupt seines Leibes. Aber wir dürfen schon auf diese Zeit hinblicken, voller Freude. Machet auf die Tore, das einziehe ein gerechtes Volk, welches Treue bewahrt. Und da denke ich immer wieder auch an das Osttor, das Sie sicher auf vielen Abbildungen schon gefunden haben werden. Jenes Osttor über dem Kidrontal, das die Araber zugemauert haben, weil sie nämlich von der Überlieferung der Juden wissen, nach dem Propheten Hesekiel, dass einstmals der kommende Messias, der im Glanze der Schekina, der Gotteswolke, kommt, vom Ölberge her, durch dieses Osttor in Jerusalem einziehen wird, so wie er es schon einmal getan hat, als er auf dem Esel ritt. Und sie werden wieder umrufen, gesegnet sei der, der kommt, im Namen Jahwes, gesegnet sei das Reich des Königs David, das Reich Gottes. Vom Ölberg her wird er kommen und in die Stadt einziehen. Und ich bin gespannt, wann es geschehen wird, dass die Juden dieses Tor aufmachen werden. Sicherlich im Zusammenhang mit dem Tempelbau, der ja auch noch geschehen wird. Und dann wird es aber heißen, nach Psalm 118, 19 bis 20, wenn das Volk dann gerecht geworden ist in seinem Messias Jesus, öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen. Ja, will ich preisen. Dies ist das Tor Jehovas. Die Gerechten werden durch dasselbe hineinströmen. Natürlich an der Spitze der Gerechte, Jesus Christus. Dieses Tor wird übrigens von den Juden nicht goldenes Tor, sondern Tor der Barmherzigkeit genannt. Aber nun müssen wir weiter eilen. Machet auf die Tore, das einziehe ein gerechtes Volk, welches Treue bewahrt. Den festen Sinn bewahrst du in Frieden. Ja, in Frieden. Zweimal wird es hier zugesichert, wie bei einem Eidschwur, wie bei einem Amen, Amen. Denn er vertraut auf dich. Das wird das Volk dann haben in jener Rechtfertigung und Gerechtigkeit am Ende des Tages. Einen festen Sinn, der im Frieden Gottes steht, weil er auf diesen lebendigen Gott vertraut. Die Gerechten mit dem festen Sinn, das sollen auch wir sein. Auch wenn wir Arme und Elende sind, wie es hernach noch in Vers 6 heißen wird. In Hebräer 13 steht ein schönes Wort. Es ist ein kostbares Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Nicht durch Sturheit, durch Gnade Jesu wird das Herz fest. Auch das Herz der Armen und Elenden und Wankelmütigen. Und auf diese Weise werden sie zu solchen Menschen, die einen festen Sinn haben, die im Frieden bewahrt werden und die auf den lebendigen Gott vertrauen. Sie kennen alle das wunderbare Wort aus dem Philipperbrief, wo auch dieser feste Sinn angesprochen wird. In Vers 6 von Kapitel 4, seid um nichts besorgt, sondern in jeder Beziehung lasset durch Gebet und Flehen, verbunden mit Danksagung, eure Anliegen vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und euer Denken bewahren wie in einer Festung in Christo Jesu. Das ist der feste Sinn. Dann heißt es zum Schluss, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Apostel Paulus hat auch um die Notwendigkeit dieses festen Sinnes gewusst. Und wir brauchen ihn sonderlich in dieser Endzeit, wo das stürmisch bewegte Völkermeer, das von dämonischen Winden erregt und bewegt ist, seine ganze Schande ausschäumt. Und auch die ganze Verführung durch den Sturmwind der Lehre, durch den Geisthauch, der aus dem Abgrund kommt. Apostel Paulus hat gesagt in Kolosser 2 über diesen festen Sinn in Vers 4, dieses sage ich aber, auf dass niemand euch verführe durch überredende Worte, denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch. Mich freuend und sehend eure festgefügte Marschordnung und die Festigkeit eures auf Christus gerichteten Vertrauens. Da steht die Kompanie der Soldaten Jesu Christi angetreten in einer festen Kampfformation und mit einem klaren, entschlossenen Blick auf den Herold der Errettung, auf Jesus Christus, den Führer zum Heil. Und darüber kann der Apostel Paulus sich nur königlich freuen. Das wird auch einmal geschehen. Auch Israel wird diesen festen Sinn bekommen, wird ein gerechtes Volk werden, welches Treue bewahrt. Den festen Sinn bewahrst du in Frieden, denn er vertraut auf dich. Vertrauet auf Jehova ewiglich, denn ihr seid unerschütterliche Leute und keiner kann euch aus der Bahn werfen. Ihr seid in eurer Seele so gefestigt, dass euch nichts geschehen kann. Und eure Gedanken sind niemals verwirrt, sondern alle Zeit nur bei Christus. Das steht aber nicht da. Vertrauet auf Jehova ewiglich, denn in Jah, Jehova ist ein Fels der Ewigkeiten. Und von diesem Friedensfelsen, von diesem Felsen der Ewigkeiten haben wir gesungen. Und nur weil Jesus ein solcher Felsen ist, können wir einen festen Sinn bekommen, der Treue bewahrt. Kann auch Israel eines Tages in diesen festen Sinn der Treue und der Gerechtigkeit eingehen. Er ist der Felsengrund, nicht wir sind der Felsen. Auch Petrus heißt nicht Felsen. Dann müsste er Petra heißen. Petrus heißt der zum Felsen Gehörende, nämlich durch sein wunderbares Christusbekenntnis hat er sich ausgewiesen als einer, der einen festen Sinn hat und der zum Felsen gehört. Einen anderen Felsengrund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Vers 5. Denn er, Gott, hat Hochwohnende niedergebeugt, die hochragende Stadt. Er hat sie niedergestürzt, zu Boden gestürzt, hat sie niedergestreckt bis in den Staub, das heißt bis in den Staub des Totenreiches. Es zertritt sie der Fuß, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. Was ist das für eine Stadt? Natürlich nicht Jerusalem, die heilige Stadt, die Stadt des großen Königs, sondern die andere Metropole, die andere Megalopolis, das Zentrum der Endzeit und des kommenden Staatenbundes des Tieres, Babylon. Diese Stadt wird verwüstet, wird zertrümmert und niedergetreten. Dieses Zentrum der Hurerei, der Unreinigkeit und aller Abscheulichkeiten und aller Dämonie und allen Okkultismus, der auf Erden ist. Und es wird dieses Zentrum geben. Ich möchte mich jetzt nicht wieder darüber verbreitern, welche Stadt das sein wird. Ich lasse das einmal offen, denn sonst werden wir mit dem schönen Kapitel nicht fertig. Aber Gott wird sie in einer Stunde niederstrecken und in den Staub des Todes legen. Dann werden alle Kaufleute und alle, die Schiffe haben auf Erden und alle Reeder dieser Welt wehklagen. Wehe, du bist gefallen, Babylon. Es ist also auch ein Zentrum der Schifffahrt auf Erden, ein Zentrum der Religion, der Wirtschaft, der Politik, wo sich alles vereinigen wird, was es im Reiche des Antichrist geben wird. Hier haben wir wieder die beiden Brennpunkte der Ellipse der Endzeit, Jerusalem und Babylon. Teitismann hat gesagt, Jerusalem und Rom. Und die Rabbiner haben Rom mit dem Decknamen Babylon belegt. Es zertritt sie der Fuß, die Füße der Elenden, die Tritte der Armen. In Kürze wird der Herr den Satan unter eure Füße zertreten. Dann werden diese Armen und Elenden und Niedergebeugten, die zerbrochenen und gedemütigten Geistes sind, die Glieder der Gemeinde Jesu Christi sind, aber auch die Armen und Elenden im Volke der Wahl, jene sein, die auf der Seite des Siegers stehen, durch die er seine endzeitlichen Gerichte durchführt. Vers 7. Der Pfad des Gerechten ist gerade. Du bahnest gerade den Weg des Gerechten. Ja, was denn nun? Wenn der Weg des Gerechten gerade ist, muss er doch nicht erst gerade gemacht werden. Da müssen wir wissen, dass der Gerechte in den heiligen Schriften des Alten Bundes der Christus ist. Und von ihm, dem Felsen Israels, heißt es im Liede des Mose, der Fels, nämlich der Fels der Ewigkeiten. Vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade ist er. Sein Weg durch die Heilsgeschichte ist schnurgerade. Aber der Weg der Gerechten, die ihm angehören, muss oftmals erst von Gott berichtigt werden, durch Gericht und Züchtigung, damit er gerade wird. Damit der gewundene Schlangenweg, den wir so gerne von Natur aus gehen, dem Wege des Gerechten Jesu Christi gleicht. Damit all die Abwege und Irrwege und Umwege unseres Lebens begradigt werden durch Gott und zum Heimweg werden zum Vater. Sprüche 3, Vers 6. Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Dann wird er gerade machen deine Pfade. Und dann brauchen wir nicht mehr zu sagen, hätte ich doch damals anders gehandelt, hätte ich doch eine andere Entscheidung getroffen, hätte ich doch einen anderen Weg, einen anderen Beruf, einen anderen Ehepartner gewählt, hätte ich doch nicht die vielen Fehlentscheidungen in meinem Leben getroffen. Und manche Gläubige machen sich mit diesem Wenn und Aber und mit diesem Hätte kaputt. Aber der Gott der Wiedergutmachung macht unsere Wege gerade und er kann auch unsere Irrwege und Umwege zum Heimweg gestalten. Und so macht er es auch mit seinem Volke Israel. Das ist wunderbar. Aber dann geht es durch Gericht hindurch, denn Israels Wiederherstellung geschieht auf dem Wege der Gerichte. Und deshalb heißt es in Vers 8, ja, wir haben dich, Jehova, erwartet auf dem Pfade deiner Gerichte. Nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele. Zunächst einmal bis hierhin. Wir müssen immer wieder daran denken, dass dieses 26. Kapitel des Jesajas ein Lied Judas sein wird am Ende der Tage. Es hat also eine Israel-spezifische Bedeutung. Wir haben dich erwartet auf dem Wege der Gerichte. Israels Wiederherstellung geschieht durch das Gericht hindurch. Hat nicht der Herr Jesus gesagt, als die Jünger ihn fragten, was wird uns eigentlich dafür, dass wir alles verlassen haben und dass wir dir nachgefolgt sind? Wenn der Sohn des Menschen, der Sohn Adams, der Weltvollender, an jenem Tage auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen wird, werdet auch ihr sitzen auf 12 Thronen, richtend die 12 Stämme Israels in der Wiedergeburt. Und das heißt eben ja doch, dass diese Gerichte, diese endzeitlichen Gerichte über Israel als heilspädagogische Maßnahme der Liebe des Christus und der Liebe des Vaters dazu dienen, dass dieses Volk nicht hingerichtet, sondern wieder hergerichtet wird, dass es fähig wird für die Erneuerung des Lebens, für die Wiedergeburt eines ganzen Volkes. Wo an einem Tage aus dem Weibe Zion nach Jesaja 66 ein ganzes Volk geboren wird. Jesajas 30, 18 steht das wunderbare Wort: Und darum wird Jehova verziehen. Auch hier geht es wieder um den Verzug und die Verzögerung der Wiederkunft Christi. Und darum wird Jehova verziehen, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich hinweg erheben. Denn Jehova ist ein Gott des Gerichtes. Punkt, aus, Schluss. Und wir haben ja kürzlich schon von diesem Hinwegerheben des Christus gelesen in Hosea 6. Und wir haben darauf hingewiesen, dass das nichts anderes ist als seine Himmelfahrt, als seine Heimkehr zum Vater und seine Thronerhöhung in das unzugängliche Licht Gottes. Aber nun will ich das Wort richtig lesen. Ich habe nämlich etwas weggelassen, heimtückisch wie ich bin. Und darum wird Jehova verziehen, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich hinwegerheben, bis er sich wieder euer erbarmt. Denn Jehova, das ist die Begründung, ist ein Gott des Gerichtes. Alle Gerichte haben Liebesziele. Das Endziel des Herrn ist inniges Mitgefühl und Barmherzigkeit, sagt ausgerechnet Jakobus. Glückselig alle, die auf ihn vertrauen, die auf ihn harren und hoffen. Auch die, die hier sagen, im unerneuerten Israel, ja, wir haben dich, Jehova, erwartet auf dem Pfade deiner Gerichte. Nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geiste in meinem Inneren suchte ich dich frühe. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Und hier denken wir wieder an die Braut. Wer würde nicht erinnert an das, was wir in Hohelied 5 besprochen haben, von jener schlafenden Braut, die in der Nacht schlief, aber deren Herz wachte und die dann beim Anklopfen des Bräutigams aufwachte, innerlich erregt wurde und ihre ganze Seele mobilisierte, um den Bräutigam zu empfangen. In der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit wo es auf Mitternacht zugeht und dann sogar zwischen Mitternacht und dem Morgenanbruch. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht, ja, mit meinem Geiste, in meinem Inneren suchte ich dich am frühen Morgen. Wenn die Sterne verblassen, wenn nur noch der Morgenstern am Himmel steht, wenn bereits der Horizont erglüht vom Widerschein der aufgehenden Sonne, wenn die Nacht dahin schwindet, die lange Nacht, in der Israel gelegen hat. Und nun sucht es den Herrn und sein Gedächtnis und seinen hochheiligen Schem, seinen wunderbaren Namen, nicht mehr nur mit der Seele, sondern mit dem Geiste. In der Seele beginnt die Mobilisierung der Braut, die Erregung Israels, mitten in der Nacht, durch das Anklopfen des Bräutigams, durch sein Weitergehen, durch seine Gerichte. Aber im Geiste vollendet es sich. Das ist ein wunderbarer Weg der Erneuerung. Die Geburtswehen der Endzeit werden dazu beitragen, dass Israel vorbereitet wird auf das Kommen des Messias. Wir werden dann noch einiges über diese Geburtswehen und die Geburt, die dann geschehen wird, sagen. Aber vielleicht darf ich zu diesem Weg der Gerichte, auf dem Israel errettet wird, noch aus dem Propheten Maleachi, dem 26. Buche der Heiligen Schrift, ein paralleles Wort lesen. Maleachi 3, 1 bis 6. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet. Und der Engel des Bundes, den ihr begehret, hier findet eine Identifikation statt. Denn der Engel des Bundes ist der Herr. Siehe, er kommt, spricht Jehova der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Wer wird bestehen bei seiner Erscheinung? Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wächer. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Kinder Levi reinigen und sie läutern wie das Gold und wie das Silber, so dass sie Opfergaben dem Jehova darbringen werden in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems Jehova angenehm sein, wie in den Tagen vor Alters und wie in den Tagen der Vorzeit. Und ich werde euch nahen zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen die, welche den Tagelöhner im Lohn, die Witwe und die Waise bedrücken und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht Jehova der Heerscharen. Denn ich, Jehova, ich verändere ich mich nicht. Da darf ich einen Nebensatz sagen. Diese Aussage von der Einheit des Wesens Christi und Gottes, ich, Jehova, verändere mich nicht, hat den Zahlenwert 888, wie der Name Jesus. Nun zurück zu Jesaja 26. Noch einmal der Vorvers. Ja, wir haben dich, Jehova, erwartet auf dem Pfade deiner Gerichte. Nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht, also noch vor dem Kommen Jesu Christi. Wie wir sagten, findet die erste Erweckung Israels statt. Ja, mit meinem Geiste, in meinem Inneren, suchte ich dich früh, beim Anbruch des Morgens. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Lande der Geradheit oder wörtlich im Lande des Rechtschaffenen handelt er Unrecht und sieht nicht die Majestät Jehovas, dessen, den er lästert. Jehova, deine Hand war hoch erhoben, sie wollten nicht schauen. Da möchte ich Sie fragen, in welchem Lande handelt denn dieser Gesetzlose in Ungerechtigkeit und in der Lästerung der Majestät Jehovas, in der Lästerung und Schmähung des Allerhöchsten, des Gottes der Väter, im Lande des Redlichen. Und das ist das Land des Messiaskönigs, das Land Israel. Und der Gesetzlose ist der Sohn des Verderbens, der Sohn der Gesetzlosigkeit, den wir den Antichristen nennen. Ihm wird nicht Gnade erzeigt. Er wird vernichtet und ausgelöscht durch den Hauch des Mundes Jesu. Jesus braucht noch nicht einmal ein Wort zu sprechen. Sehen Sie, wie dieser Christus einstmals dem Adam Lebensodem eingehaucht hat in seine Nase, sodass er zu einer lebendigen Seele wurde. Und so wie derselbe Christus nach seiner Auferstehung in seine Jünger gehaucht hat und gesagt hat, nehmet hin, Heiligen Geist. So wird er einmal hauchen bei seiner Wiederkunft und der ganze Schwindel der Dämonie, der ganze Schwindel satanischer Energie, satanischer Wunder und Zeichen und Kräfte in dem Antichristen, in dem Gesetzlosen, der ihn gelästert hat, wird in nichts zerfallen. Ein Hauch seines Mundes wird genügen. Jehova, deine Hand war hoch erhoben. Sie wollten nicht schauen. Schauen werden sie den Eifer um das Volk und beschämt werden. Ja, deine Widersacher, Feuer wird sie verzehren. Dann werden auch die Nationen das Handeln Gottes sehen, der sein heiligt an seinem Volke Israel und seine Macht erweist angesichts der feindlichen Völker. Und dann wird es geschehen, wie man auch Psalm 126 übersetzen kann, nämlich im Futur. Wenn Jehova die Gefangenen Zions zurückführen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens sein und unsere Zunge voller Jubels. Dann wird man unter den Nationen sagen, Jehova hat Großes an ihnen getan. Und dann wird auch Israel sagen, Jehova hat Großes an uns getan. Wir sind fröhlich. In jener wunderbaren Errettung am Ende der Tage, die auch die Völker schauen werden, spüren werden, wenn Gott um sein Volk eifert, wenn noch einmal diesen Christus, der Eifer um sein Haus frisst, wie bei jener Tempelreinigung, die er zweimal vollzogen hat, einmal am Beginn seines Wirkens und einmal vor seinem Leiden, wenn er sein Volk reinigt und sich heiligt angesichts der Völker. Vers 12. Jehova, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollführt oder vollendet. Das gehört auch zum Liede der Judäer in der Endzeit. Das gehört auch zu unserem Lied, zu unserer Grundmelodie, zur Grundmelodie unseres Glaubens. Was ist denn eigentlich die Ruhe Gottes? Nach jener ungeheuren Kräfteexpansion der Schöpfung, wo er dann nach Abschluss seines Werkes ruhte von seinen Werken, musste sich der Weltenbaumeister ausruhen, weil er erschöpft war? Nein. Worin besteht die Ruhe und Glückseligkeit Gottes? Weil er seine Schöpfung abgibt an seinen Werkmeister und Mittler Jesus Christus, der seither den Fortbestand des Alls sichert durch das Wort seiner Kraft. Gott gibt die Sache einfach ab. Der Christus übernimmt sie als der Mittler der Schöpfung, als der Mittler der Erlösung, als der Mittler der Vollendung. Und auch wir kommen nur zur Ruhe und in den Frieden, wenn wir unsere Werke abgeben an den lebendigen Gott. Und wenn wir nicht mehr versuchen, mit hängender Zunge durch gute Werke bei Gott Wohlgefallen und Rechtfertigung zu erlangen. Denn das sind tote Werke. Tote Werke. Und das wird auch Israel erleben, dieses eingeführt werden in die Ruhe Gottes. Denn es ist noch eine Sabbatruhe vorhanden für das Volk Gottes, sagt der Hebräerbrief. Jene wunderbare Sabbatruhe des siebten Jahrtausends, des Friedensreiches des Messias, auf das wir mit großen Schritten zugehen. Hebräer 4, Vers 9. Vers 12 noch einmal. Jehova, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollführt. Da erfüllt sich an ganz Israel, was der greise Simeon erlebte, als er das Kindlein Jesus sah und auf seine Hände nahm. Nun, Herr, spannst du deinen Sklaven in Frieden aus, wie ein Tier, das ausgeschert wird. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und wenn Israel das erleben wird, dann geht es sofort in den Frieden Gottes ein. Vers 13. Jehova, unser Gott, über uns haben Herren geherrscht, außer dir, neben dir. Durch dich allein gedenken wir deines Namens. Tote leben nicht wieder auf. Hingestreckte Schatten, Toderschlaffte, erstehen nicht wieder aus dem Tode. Darum hast du sie heimgesucht und vertilgt und all ihr Gedächtnis zunichte gemacht. Herren haben geherrscht über dich. Außer dir, über uns. Da denken wir an die Geschichte des Volkes Gottes. Wir haben ja heute Morgen schon darauf hingewiesen, wie die Weltherrscher, wie die Weltreiche immer wieder über dieses Israel hergefallen sind in den Zeiten der Nationen. Wie die Besatzungsregimes sich abgelöst haben, eins nach dem anderen. Nur wenige Jahrzehnte oder knappe Jahrhunderte war Israel überhaupt seiner selbst sicher, wie andere Herrscher über es herrschten, bis zuletzt dann ein Mann kam namens Adolf Hitler, das Geschenk Österreichs an Deutschland. Ja, nun möchte ich einmal die Frage stellen, also glaubt das Alte Testament wieder einmal nicht an die Totenauferstehung? Sie haben doch hingehört. Ich hoffe es wenigstens. Da könnte man jetzt eine ganze Theologie draus machen. Aber am Ende des Kapitels wird in aller Klarheit von der Auferstehung der Toten geredet. Was soll das aber hier? Wir müssen den Zusammenhang beachten. Es geht um das Ende der Gesetzlosen, der Herrscher, die über Israel geherrscht haben. Und die glücklicherweise aus dem Scheol, aus dem Totenreich, nicht wiederkehren. Ob sie nun Nebukadnezar hießen oder Hitler oder wie sie auch immer hießen, sie werden nicht wiederkommen, auch die Kreuzfahrer nicht, und das Land verwüsten. Das ist für Israel eine ungeheure Erleichterung. Jehova, unser Gott, über uns haben Herren geherrscht neben dir, außer dir. Es ist allein dir zu verdanken, dass wir noch deines Namens gedenken. Tote leben Gott sei Dank nicht wieder auf, diese Herren und Herrscher. Schatten, Rephaim, Toderschlaffte, Hingestreckte, erstehen nicht wieder. Darum hast du sie heimgesucht und vertilgt und hast all ihr Gedächtnis zunichte gemacht. Jesajas 14, 19, da ist ja nicht nur der Satan im Bilde des Königs von Tyrus, sondern auch der Fürst von Tyrus, seine irdische Marionette, der Regent auf Erden. Und von ihm heißt es in Jesajas 14, 9, Der Scheol drunten ist in Bewegung um deinetwillen, deiner Ankunft entgegen, nachdem er hingestreckt war. Er stört deinetwegen die Rephaim, die Toderschlafften, die im Tode liegenden Giganten auf, alle Leitböcke der Erde. Er lässt sie von ihren Thronen aufstehen, alle Könige der Nationen. Ja, sagen Sie das einmal Clinton, sagen Sie das einmal Kohl oder Major, wie sie alle heißen, sie seien Leitböcke der Völker. Da stehen sie von ihren Thronen auf, all diese Azazels, all diese Leitböcke. Sie bleiben im Tode, sie kehren nicht wieder. Ein Hitler kehrt nicht zurück. Satan kann keine Auferstehung bewirken. Leben in sich selbst hat nur der Christus. Du hast die Nation vermehrt, Jehova. Du hast die Nation vermehrt. Du hast dich verherrlicht. Du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Ja, das wird geschehen, dass im Reiche des Messias, auch zu Reichsbeginn, vielleicht sogar vorher noch, eine gewaltige Volksmehrung sich ereignen wird und eine große Gebietserweiterung. Und zu dieser Volksmehrung Israels werden nicht nur die Juden beitragen, die dann auch aus den westlichen Völkern, etwa aus den USA, zurückströmen werden nach Israel, die herbeigetragen werden von den Königen der Völker und von ihren Bediensteten und die wie Tauben zu ihren Schlägen geflogen kommen mit Flugzeugen nach Israel. Nein, dazu werden auch beitragen die Toten Israels, die wieder aufstehen. Und deshalb müssen die Grenzen hinausgerückt werden. Die Vätererfüllung wird kommen, dass Israel einstmals vom Euphrat bis zum Nil sich erstreckt, wie es den Vätern verheißen ist. Und dann werden sie wirklich Sand am Ufer des Meeres sein. Sand, unzählbar am Ufer des Völkermeeres. Aber auch wie der Staub der Erde werden die Myriaden Israels sein. Und der Staub ist immer der Staub des Todes. Da haben wir die Auferstehungshoffnung Israels. Und sie werden sein wie die Sterne des Himmels. Unzählbar. Aber der Herr zählt sie. Und zu diesen Sternen des Himmels gehören auch wir als Same Abrahams, die wir dem Samen Abrahams zugerechnet werden. Jesus Christus. Durch den Glauben. Und wir sollen nach Philipper 2 inmitten eines dunklen Kosmos scheinen wie Himmelslichter, indem wir darstellen das Wort des Lebens und Orientierungspunkte bilden in der Finsternis der gegenwärtigen Nachtzeit. Aber es wird geschehen. Israel wird sich erweitern und vermehren. Dann wird sich der Ruf des Mose erfüllen, der einstmals gerufen hat, wenn die Schechina sich herabsenkte auf das heilige Lager: Kehre wieder, Jahwe, zu den Myriaden Israels. Dann wird er wiederkehren, im Glanze der Schechina mit dem Zeichen des Menschensohnes. Noch ein Wort aus Jesajas 54 dazu, Vers 1 bis 3. Juble, die Unfruchtbare, die nicht geboren hat, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn der Kinder der Vereinsamten sind mehr als der Kinder der Vermählten, spricht Jehova. Mache weit den Raum deines Zeltes und man spanne aus die Behänge deiner Wohnstätte. Wehre nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken, und dein Same wird die Nationen in Besitz nehmen und wird die verödeten Städte bevölkern. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden, und schäme dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden, sondern du wirst der Schmach deiner Jugend vergessen und der Schande deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Ehemann. Jehova, der Heerscharen, ist sein Name und der Heilige Israels ist dein Erlöser. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden. Was ist das für ein Wort? Aber nun der Weg dahin, der Weg zur Erneuerung und Wiedergeburt Israels. Dass er einmal schwanger werden soll, wie das Sonnenweib in der Offenbarung. Zion. Und dass das wirklich Zion ist, dazu möchte ich doch den Beleg lesen. Ich bin Ihnen dies noch schuldig geblieben, dass Sie nicht denken, dass ich nur Behauptungen aufstelle. In aller Kürze, Jesaja 66. Dort heißt es in Vers 7, ehe sie Wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Schmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem einzigen Tage zur Welt gebracht werden? Kann eine Nation mit einem Male geboren werden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Sollte ich zum Durchbruch bringen und nicht gebären lassen, spricht Jehova, oder sollte ich der gebären lässt, den Mutterleib verschließen, spricht dein Gott. Und Vers 13, wie einen, den seine Mutter tröstet, also werde ich euch trösten. Und in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Aber der Weg dorthin ist noch ein harter Weg. Und nun lesen wir Vers 16. Jehova in der Bedrängnis, wir könnten sagen in der Drangsal Jakobs am Ende der Tage, haben sie dich gesucht. Als deine Züchtigung sie traf, flehten sie mit flüsterndem Gebet oder ergossen sie flüsterndes Gebet. Ich werde hier an ein Büchlein von Martin Buber erinnert, Gog und Magog. Und dort schildert er, wie der Seher von Lublin, ein Rassid, als Napoleon emporgekommen war, mit einigen Getreuen den lebendigen Gott beschwört. Und es ist eine außerordentlich packende Szene, dass er Napoleon zum Antichristen werden lässt. Natürlich nennen sie ihn nicht den Antichristen, sondern sie nennen ihn zum Sohne des Verderbens, zum Gesetzlosen, dem Fürsten Israels, der kommen wird am Ende der Tage. Warum tun sie das? Damit bald der Messias kommen werde. Denn es geht nur auf diesem harten Weg des Gerichtes und der Züchtigung. Da sitzen sie dort beisammen und murmeln ihre Gebete, beschwörende Gebete. Oder ich denke an die Juden an der Klagenmauer, die dort in der Körpersprache des Gebetes oft nur flüsternd ihr Herz vor dem lebendigen Gott ausschütten. Es ist viel Ritual dabei. Auch die Zettelchen, die in die Ritzen gesteckt werden mit den Gebetswünschen. Aber auch viel echte Frömmigkeit. Wissen Sie, in der Not, in der Drangsal, da vergehen einem die großen Worte, die großen Phrasen, die paulinischen Formeln. Da kann man keine wunderbaren Gebete mehr beten. Da flüstert man nur noch und sagt vielleicht nur, Herr Jesus, der weiß alles. Sie ergossen flüsterndes Gebet. Und es gab viele Juden, die im Aufsagen von Tehillim in die KZs und in die Gaskammern gegangen sind. Wissen Sie, im Judentum gilt die Regel, wenn du eine Reise antrittst, sage Tehillim, Psalmen. Wenn du krank bist, sage Tehillim. Wenn du kein Geld hast, sage Tehillim, Psalmen. Aber auch da sagten sie Psalmen. Und vielleicht sagten sie nur das eine, was ein Jude im Angesicht des Todes zu sagen pflegt. Shema Yisrael, Yahweh Elihu, Yahweh Echad. Höre Israel, der Herr dein Gott ist einer, ein einzigartiger, eins in seinem Wesen. In der Not, in der Bedrängnis flehten sie mit flüsterndem Gebet, als deine Züchtigung sie traf, haben sie dich, Jehova, gesucht. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe ist, sich windet und schreit in ihren Geburtswehen. Und nun kommt es, also sind wir gewesen, Jehova, fern von deinem Angesicht. Wir gingen schwanger, wir wanden uns, wir krümmten uns. Es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Lande nicht und Bewohner des Erdkreises sind keine geboren worden. Gefallen, das ist ein Wort für die Geburt in der damaligen Zeit, weil die antiken orientalischen Frauen meist im Sitzen geboren haben. Da ist das Kind herausgefallen. Scheinschwangerschaft. Ja, das müssen wir auch sagen. Es ist noch kein Leben. Bei allen wunderbaren Aussagen in den Auslegungen der Juden, auch gelegentlich im Talmud. Aber es ist auch viel, was nur Traditionalismus ist. Und auch mancher Irrtum. Scheinschwangerschaft. Wir verschafften kein Leben dem Lande Israel, aber auch kein Leben den Bewohnern des Erdkreises. Denn die Berufung Israels besteht ja darin, dass es das Licht Jehovas trage bis an die Enden der Erde. Es ist gesetzt, wenn es einmal lebendig gemacht worden ist, in der Wiedergeburt zum großen Völkermissionar, der das Evangelium, die Botschaft Jesu des Messias, die Friedensbotschaft Gottes, mit der Laufbereitschaft für das Evangelium in die ganze Völkerwelt hinaustragen wird. Wir gingen schwanger, wir wanden uns, es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Lande nicht. Und Bewohner des Erdkreises wurden keine geboren. Das ist ein erschütterndes Wort über den gegenwärtigen Zwischenzustand Israels, die ganze Sehnsucht des orthodoxen Israel, die ganze Erwartung, wie diese Männer über der Bibel sitzen und die Bibel studieren, indem sie nur ein Minimum ihres Lebensbedarfes erwirtschaften, damit sie gerade nicht verhungern mit ihrer Familie und die ganze übrige Zeit dem Studium des Gesetzes und des Wortes widmen. Sie gehen nicht an das Wort Gottes heran, wie wir Pietisten, dass wir sagen, wir suchen uns jetzt ein besonders schönes Gotteswort, damit wir auch etwas davon haben. Ein Jude sagt, darauf kommt es überhaupt nicht an, dass ich etwas davon habe. Ich habe die Pflicht, das Wort zu studieren. Dazu bin ich berufen, auserwählt. Und im Ostjudentum, da war es so, wenn ein reicher Kaufmann keine Zeit hatte, die Tora, das Wort, die Propheten zu studieren, hatte er die Pflicht, einen jungen Mann zu bezahlen, damit er Talmudschüler werden konnte und damit er das Wort an seiner Stelle studieren konnte. Und doch Rettung verschafften wir dem Lande nicht. Nun aber kommt am Ende des Kapitels etwas ganz Wunderbares. Nämlich von der Belebung Israels am Ende der Tage. Erstens eine geistliche Belebung, Leben aus dem Tode im Sinne der Wiedergeburt. Denn wenn ihr Wegwerfen des Messias das Leben für die Völker bedeutete, was wird ihr Annehmen des Messias anderes sein als geradezu Leben aus dem Tode? Aber dann auch die zweite Bedeutung, nämlich Leben aus dem Tode in einem buchstäblichen Sinne der Totenauferweckung Israels. Auch zu Beginn des Reiches und im Reiche des Messias. Nun das Wort des lebendigen Gottes, deine Toten werden aufleben.
mein Leichnam wird wiedererstehen. Wörtlich, meine Leiche wird wiedererstehen. Ja, wer ist denn die Leiche Gottes? Zunächst einmal der Christus. Es ist ein Wort von der Auferstehung Jesu Christi, die der Vater bewirkt hat durch die Kraft seines Geistes, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hat, der den Christus festhalten und behalten wollte. Meine Leiche wird wiedererstehen. Aber nun auch über Christus, durch seine Auferstehung vermittelt. Deine Toten, o Israel, werden aufleben. Und dann antwortet Israel, mein Leichnam wird wieder erstehen. Der kollektive Leichnam Israels, der noch im Tode liegt, wird zum Leben gebracht. Diese Aussage, mein Leichnam wird wieder erstehen, wird auferstehen, hat im Hebräischen den Zahlwert 8x88. Und 88 Mal erscheint im Neuen Testament der Begriff Menschensohn. Und 888 ist die Zahl des Namens Jesus. Es ist die Zahl der Erneuerung, der Wiederbelebung, der Wiedergeburt. Mein Leichnam, sagt Israel in der Hoffnung aus den Propheten, wird wiedererstehen. Wachet auf und jubelt, die ihr im Staube lieget, im Staube des Todes. Hier ist also an eine wirkliche Auferstehung gedacht. Da dürfen wir sagen, das Weib, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit. Wenn sie aber dann das Kind geboren hat, in einer wirklichen Schwangerschaft, gedenkt sie nicht mehr der Drangsal um der Freude willen, dass ein Mensch in den Kosmos geboren ist. Johannes 16, 21 und Hoseas 13, 14. Von der Gewalt des Scheols werde ich sie erlösen, vom Tode sie befreien. Wo sind, o Tod, deine Seuchen? Wo ist, o Scheol, dein Verderben? Und in dem Kapitel von dem Eselseinzug des Messias, nämlich in Sacharja 9, steht ein Wort, wo der lebendige Gott seinen Christus anredet, seinen König, in Vers 11. Und du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in welcher kein Wasser ist. Es ist die Grube des Totenreiches. Kehre zur Festung zurück, ihr Gefangenen auf Hoffnung. Schon heute verkündige ich, dass ich dir das Doppelte wiedererstatten werde. Der doppelte Trost, doppelte Wiedererstattung auch für die 6 Millionen Juden, die im Namen Deutschlands, Großdeutschlands, wie man es nannte, zu Tode gekommen sind, um der Auserwählung willen. Nur deshalb, weil sie Juden waren. Deine Toten werden aufleben. Und Israel sagt, mein Leichnam wird auferstehen, wird wiedererstehen. Dazu gehören dann auch jene in der Wüste hingestreckten, die einstmals in den 40 Jahren fielen, jene fast 500.000 Männer und Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet, von denen Hesekiel 37 redet, dass dann die Knochen zusammenrücken und in die Gelenkpfannen hineinschnappen, dass dann Sehnen und Haut darüber wächst und Muskulatur und schließlich der Geist des lebendigen Gottes hineinfährt. Und dass dann diese Toten auferstehen werden und den Weg, den sie begonnen haben, zum verheißenen Land in die Ruhe Gottes fortsetzen werden. Auch sie gehören zu jener gewaltigen Auferstehungswelle Israels, die der lebendige Gott verheißen hat. Wachet auf und jubelt, die ihr im Staube lieget, im Staube des Todes. Das ist Ursache zum Jubel. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten, die Toderschlafften, wieder auswerfen oder gebären. Das ist also auch ein Mutterschoß, der Mutterschoß des Todes. Was ist das für ein Tau der Lichter? Wir haben ja schon in diesen Tagen gehört von dem Bräutigam, der zu seiner Braut kam und dessen Haupt und seine Locken voller Tau waren, voller Tropfen der Nacht. Die Israelis haben ja den Nabatäern in der Wüste Negev etwas abgeschaut. Sie haben ihnen abgeschaut, wie sie schon vor vielen Hunderten und Tausend von Jahren die Pflänzlein, die dort wachsen, bewässert haben, indem sie den Tau der Nacht in künstlich geformte Regenrinnen geleitet haben. Und das haben die Israelis nachgemacht. Und so beginnen sie, die Negev zu bewässern. Auf diese alte Weise der Nabatäer. Der Tau ist also ein Bild der Belebung. Und weil er in der Nacht fällt, einer Belebung in der Nacht. Und wenn es heißt, es ist ein Tau der Lichter, so hat ein jüdischer Kommentator, es war Rashi, gesagt, das kann nichts anderes bedeuten, als eine mehrfache Erleuchtung Israels vor dem Kommen des Messias. Sonst stünde hier nicht die Mehrzahl. Und diese Erleuchtung wird zu jenem Tau führen, der Israel belebt und der die Toten auferweckt. Ganz kurz, meine Stunde ist soeben um. Noch etwas zu diesem Tau. Sprüche 3, 20. Die Wolken träufeln Tau herab. Hosea 14, 6. Gott wird für Israel wie ein Tau sein. 5. Mose 32, 2. Dort sagt Moses, meine Rede träufle wie der belebende Tau, der in der Wüste fällt. 5. Mose 33, 13 im Segen Josefs, der Tau ist das Köstlichste des Himmels. Das muss man wissen, wie das ein Orientale empfindet, der kaum ein Bächlein in der Wüste findet und 100 Kilometer gehen muss bis zum nächsten Brunnen. Der Tau der Nacht, das Köstlichste des Himmels. Der ja auch das Transportmittel war für das nächtlich fallende Manna. Der Kristallisationskern für diese Speise Gottes. Und so verstehen wir es jetzt besser, dass der Bräutigam zu seiner Braut kommt und sein Haupt und seine schwarzen Locken sind voller Tau, voller Tropfen der Nacht. Er bringt diesen Tau der Erleuchtungen, der Lichter mit der Belebung für Israels. Zwei Worte noch. Psalm 110, 3. Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Machtergreifung, in heiliger Pracht, aus dem Schoße der Morgenröte, kommt der Tau deiner Geburten, der Tau deiner Jugend oder deiner Geburten. Und Hiob 14, 7 bis 9. Denn für den Baum, da dürfen wir sagen, für den Feigenbaum, gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er, ich darf hinzufügen, in unseren Tagen wieder aus. Und seine Schösslinge hören nicht auf zu sprießen. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, vom Dufte des Wassers sprost er wieder auf und treibt Zweige wie ein junger Pflänzling. Das ist der Tau der Nacht. Die letzten Worte aus Jesaja 26, Vers 20. Geh hin, mein Volk, tritt ein in deine Gemächer und schließe deine Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Da ist Luft, da ist Fliegeralarm. Und da geht es in den Bunker und da muss zugeriegelt werden. Der Bergungsort für Israel wird hier angesprochen. Den Israel, das orthodoxe Israel aufsuchen wird nach seiner Erweckung, um dem Zugriff des Antichristen und des Drachen zu entgehen. Denn siehe, Jehova tritt hervor aus seiner Stätte, aus dem unzugänglichen Licht, um die Ungerechtigkeit der Bewohner der Erde an ihnen heimzusuchen. Und die Erde enthüllt ihr Blut und bedeckt nicht länger ihre Ermordeten. Ich danke für Ihre Geduld.
Bevor wir noch ein Lied singen, wollen wir erst beten. Lieber Vater im Himmel, so wollen wir auch danken am Ende dieses Tages für all die Gnade, die uns heute hier geworden ist.